Wer ist Gott? Vor 55 Jahren, da hat Juri, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Juri Gagarin, spreche ich wahrscheinlich auch falsch aus, das war der erste Mann, der erste Mensch im Weltall, und der hat die Erde umkreist und war eben der erste Mensch im All. 108 Minuten ist er durch den Weltraum geflogen. Und er wurde dann gefragt, als er wieder gelandet war, da wurde er gefragt, oder so ist die Überlieferung, ich gebe es einfach mal so weiter, ob er Gott im Weltall gesehen hat. Er sagt dann, er hat gesucht und gesucht, aber er hat Gott nicht gefunden. Und das war natürlich das Richtige zu sagen für seine Auftraggeber, für die Machthaber in der damaligen Sowjetunion, und hat natürlich für viele auch ins Bild gepasst. Also Gott gibt es ja nicht. Man sieht ihn nicht, also existiert Gott einfach nicht. Und viele glauben das. Man kann Gott nicht sehen, alles ist irgendwie wissenschaftlich erklärbar. Man hat Theorien entwickelt, um das alles irgendwie plausibel zu machen, weil Gott kann es ja nicht geben. Wieder viele andere, die glauben schon irgendwas. Die glauben, dass es ein höheres Wesen gibt. Aber so konkret will man dann doch nicht werden und sich auch nicht festlegen. Irgendwas gibt schon, aber das mit den, ja, mit der Bibel, mit der Schöpfung, das ist ja auch schon wieder alles widerlegt. Und so kann es Gott, oder so wie es Gott in der Bibel steht, kann es nicht sein. Es gibt schon irgendwas, so ein höheres Wesen, aber irgendwas muss dann schon irgendwo da oben sein. Ich bin froh, dass es die Bibel gibt. Die Bibel erklärt mir nicht die Jahreszahlen. Sie erklärt mir auch nicht, wie ganz genau alles gemacht wurde. Aber darin ist die Bibel ganz klar. Und vielen Berichten, vielen Dingen, die gesagt werden, wir sind Gottes Geschöpfe. Alles, was wir sehen, was vor unseren Augen ist, was wir fühlen, ergreifen können, was um uns ist, da ist Gott der Schöpfer. Alles kommt von ihm. Wer ist Gott? Das ist eben in erster Linie die Frage, wer ist unser Schöpfer? Oder dass er unser Schöpfer ist. Und in Römer 1, Vers 20, da dürfen wir lesen, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Und wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also was Paulus sagt hier in Römer im 1, ist, es kann sich keiner entschuldigen. Jeder muss es doch sehen, dass das, was vor unseren Augen ist, was wir fühlen, ergreifen können, was um uns ist, das muss ein Schöpfer haben. Das geht gar nicht anders. Es kann sich keiner herausreden und sagen, ja, ich habe es nicht gewusst. Jeder kann es sehen. Es braucht niemand auf die Lügen hereinfallen, wie das alles entstanden ist. Nein, es gibt einen Schöpfer, es gibt Gott und er hat alles gemacht, und sei es noch ein so kleines Detail. Menschen haben genügend Hinweise, dass es einen Gott gibt, aber viele wollen diese Tatsache einfach nicht wahrnehmen. Aber zu denen, die sich auf die Suche machen, zu denen sagt Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werdet ihr ihn finden. Und die Frage, wer ist Gott, die wird sich dir nur ganz erschließen oder wird sich dir erschließen, wenn du bereit bist, auch Gott wirklich zu suchen, dann wird er sich finden lassen. Und da lesen wir im Schöpfungsbericht oder den Schöpfungsberichten im 1. Mose 1, habe ich einmal ein paar Verse herausgegriffen, die eben für das stehen, dass Gott der Schöpfer ist. Da heißt es ganz klar, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ein paar Dinge, die ich gelesen habe, das kommt jetzt natürlich nicht von mir, die untermauern, dass wir kein Zufall sind. Weder die Erde, noch wir Menschen, noch alles, was hier ist. Die Erde, ihre Größe, sie ist perfekt. Durch ihre Größe und ihre Anziehungskraft hält sie eine dünne Atmosphäre von ca. 30 Kilometer mit lebenserhaltenden Gasen fest. Wäre die Erde kleiner, dann hätte sie auch keine Atmosphäre wie andere Planeten, wie der Planet Mercury zum Beispiel. Wäre die Erde größer, oder Merkur, wäre die Erde größer, dann würde sie auch freien Wasserstoff festhalten wie Jupiter. Die Erde ist der einzig bekannte Planet, der eine richtige Mischung von diesen Gasen enthält, um eben Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen zu bieten. Und die Erde steht auch in einem optimalen Abstand zur Sonne. Ein Temperaturbereich von minus 40 bis plus 60 Grad. Und wenn dieser Abstand zur Sonne noch größer wäre, dann würde die Erdoberfläche ganz einfach einfrieren. Und wäre der Abstand geringer, dann würden wir verbrennen. Nur die kleinste Änderung dieses Erdabstandes würde kein Leben auf dieser Erde möglich machen. Die Erde, sie hält diesen exakten Abstand, während sie eben mit 40.000 Kilometer in der Stunde um die Sonne kreist. Und durch diese Eigenrotation erfährt jeder Ort auf dieser Erde eine Erwärmung mit einer anschließenden Abkühlung. Auch der Mond, den wir in der Nacht sehen, der hat eine perfekte Größe, um eben wieder mit Anziehungskraft Gezeiten zu steuern. Und durch Bewegung von Wassermassen wird auf allen Kontinenten vermieden, dass Wasser steht. Es gibt Wasser und dieses Wasser ist so lebenswichtig. Wo Wasser ist, da ist Leben. Es ist unsere Lebensgrundlage. Es ist farblos, es ist ohne Geschmack, es ist geruchlos und doch kann nichts ohne dieses Nass leben. Und wir Menschen, Pflanzen, Tiere bestehen zu einem Großteil aus eben diesem Wasser. Bei Menschen sind es so 2/3. Warum ist Wasser so optimal für uns? Und nur durch dieses Wasser können wir eben in unserer Umgebung mit Temperaturschwankungen leben und halten so unsere Körpertemperatur. Die Eigenschaft von Wasser ermöglicht es, dass eben Mineralien, Nährstoffe, chemische Substanzen durch unseren Körper transportiert werden können und eben bis in die kleinsten Blutgefäße gelangen können. Wasser hat Kraft. Und Wasser kann in Pflanzen, eben selbst gegen Erdanziehung, in die Spitzen der höchsten Bäume steigen und mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Wasser hat die Eigenschaft, dass es sich beim Gefrieren ausdehnt. Und so können Fische unter einer schwimmenden Eisdecke den Winter überleben. Man findet 97% des Wassers in den Ozeanen. Wie funktioniert unser Wetter? Ein Entsalzungssystem holt das Wasser aus dem Meer und verteilt es über die Erde. Und durch Verdunstung entstehen Wolken, die werden von Winden übers Festland getragen und geblasen und es regnet. Der Regen fällt auf Pflanzen, Tiere und Menschen. Ein geniales System. Wasser reinigt und wird wieder verwendet. Nichts geht verloren. Und schauen wir uns Menschen an. Ein Wunder. Das menschliche Gehirn, es verarbeitet riesige Informationsmengen. Es nimmt Farben und Formen in unserer Umgebung wahr. Es nimmt Temperatur wahr, Druck, Musik. Es merkt, wenn wir etwas lesen. Es kann dies alles verarbeiten. Bei Männern sind es vielleicht ein bisschen weniger, weiß ich jetzt nicht. Aber man sagt es so, dass wir Dinge nicht gleichzeitig machen können. Dein Hirn merkt sich Emotionen, Gedanken, Erinnerungen und gleichzeitig steuert es alle Prozesse, die zum Überleben notwendig sind. Du kannst atmen, du kannst Emotionen haben, Gedanken, deine Herztätigkeit wird gesteuert, die Nahrungsverarbeitung. Ein Organ, das Millionen von Informationseinheiten verarbeiten kann, gleichzeitig selektiert, was wichtig ist und Gedanken in die Tat umsetzt. Und kann man sagen, dass ein sogenannter Hochleistungsrechner einfach so entstanden ist? Und wir nehmen ja nicht an, dass der erste Computer von einem Tier erschaffen wurde. Es kann ja nur jemand gewesen sein, der die Intelligenz hatte, sich so etwas auszudenken. Und genauso ist es mit uns Menschen. Nur eine Intelligenz, die größer und umfassender ist als wir, konnte in der Lage sein, uns Menschen und das menschliche Gehirn zu schaffen. Alles, was uns Menschen ausmacht, Organe, sind es Aminosäuren oder Zellen, das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Stellen wir uns vor, auf einem Schrottplatz, da liegen alle Teile einer Boeing, eines riesigen Flugzeuges, alle verteilt und jetzt soll da ein Wind durchgehen und auf einmal wird alles zusammengesetzt und zusammengebaut und dann steht das Flugzeug, dass es funktionieren kann. Unmöglich. Das funktioniert nicht. Oder viele kennen am Mount Rushmore in Amerika die Präsidentenköpfe, die man als Tourist anschauen kann. Das haben sich Menschen ausgedacht. Das ist nicht durch Zufall entstanden. Das ist geplant geworden und dann ist etwas entstanden. Oder Wolkenkratzer. Da wurde geplant, gemacht. Das ist kein Zufall. Die Position der Erde zur Sonne, Eigenschaften von Wasser, wir Menschen, kann dies einfach so entstehen? Und wenn wir diese Komplexität und unseres Lebens und des Alls betrachten, diese Genialität, dann dürfen wir doch annehmen, dass ein intelligenter Schöpfer alles geschaffen hat. Und die Bibel beschreibt Gott als diesen Initiator und diesen Erhalter des Lebens. Gott schuf und Gott sprach. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Wir Menschen, wir haben doch Gefühle. Wir haben ein Gewissen. Wir wissen, was gut und falsch ist. Das kam nicht von uns heraus. Gott hat es uns geschenkt, denn wir sind nach seinem Bild gemacht. Und woher kommt Liebe? Woher kommt unser Pflichtbewusstsein, unser Mitgefühl, mit anderen Menschen mitfühlen zu können? Wenn wir Menschen das Ergebnis von Evolution sind, von Survival of the Fittest, warum helfen wir dann einander, unterstützen uns und setzen uns füreinander ein? Woher stammt unser Gerechtigkeitssinn? Die Evolutionstheorie liefert hier keine Erklärungen. Aber wir können unser Gewissen durch einen liebevollen Schöpfer erklären, der sich um uns sorgt und dass wir Menschen friedlich miteinander umgehen. Weil Gott Liebe ist. Er liebt uns Menschen unendlich. Was ist das für ein Gott? Er hat sich den Menschen zu erkennen gegeben. Und eine Stelle ist die Begegnung mit Mose in der Wüste Sinai. Da heißt es in 2. Mose Kapitel 3, Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Gott offenbart sich Mose, der fliehen musste aus Ägypten, weil er einen Menschen erschlagen hat, und der flieht in die Wüste Sinai. Und dort begegnet ihm nach vielen Jahren Gott in einem brennenden Dornbusch. Und er offenbart ihm seinen Namen, gibt ihm einen Auftrag und offenbart ihm damit auch sein wahres Wesen. In Ägypten hatte es viele Götter gegeben, ob sie Anubis hießen, Apis, Re, Isis, Osiris. Diese Götter hatten eine Gestalt, das waren so halb Mensch, halb Tier. Und die Priester haben Opfer dargebracht vor diesen Bildern, vor diesen Göttern und haben sie beschworen, um Unheil abzuwenden und Sicherheit für ihr Land zu erbeten. Auch Pharaonen wurden so verehrt. Und aus dieser Welt kam Mose. Und als er nun am Dornbusch Gott begegnet, der Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt, und diese Stimme hört, und die ihm sagt und ihn sendet zu den Israeliten, um sie herauszuführen aus der Sklaverei. Da sagt er, wer bist du? Wie heißt du? Bist du vielleicht Amun oder bist du Re oder ein anderer Gott? Bist du vielleicht der Gott der Wüste oder des Feuers? Was soll ich denn den Israeliten sagen? Und er bekommt eine Antwort, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Die Anfangsbuchstaben sind dieses Jahwe oder im Hebräischen so ausgesprochen. Ich bin, der ich bin. Ich habe keinen Namen wie die anderen Götter. Ich bin ganz anders. Ihr könnt mich nicht begreifen. Ihr könnt mich nicht benennen. Ihr könnt mich auch nicht beschwören. Ich bin ganz einfach, der ich bin. Und darum gibt es auch kein Bild von mir. Und ihr sollt euch, das sagt Gott dann später zu den Israeliten, euch kein Bild von mir machen in den 10 Geboten. Er ist der Wahre, der Lebendige, der Unsichtbare, der Unbegreifliche. Er ist größer als alle menschlichen Bilder, Vorstellungen und Namen. Er ist der Herr und der Herrscher der Erde und des Himmels. Und dieses rechte Verhältnis zu ihm ist Anbetung. Weil Gott sagt zu Mose, halt, stopp, bleib stehen, trete nicht herzu, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, der ist heilig. Mose verhüllt sein Angesicht und er fürchtet sich, Gott anzuschauen. Es ist der Herr, ich bin, der ich bin. Der Herrscher der Erde, des ganzen Universums. Gott ist der, Wenn wir fragen, wer ist Gott? Gott ist der, der da ist, der immer und überall da ist. Und gleichzeitig ist Gott ganz nahe. Er ist nicht weit weg über den Wolken, nein, er ist ganz nahe. Und er sieht den Menschen. Und dieser Gott, er kommt den Menschen ganz nahe in seinem Sohn Jesus Christus. Wir haben gelesen im 1. Mose 1, lasst uns Menschen machen. Da heißt es uns. Gott zeigt sich im Vater, in dem Schöpfer, im Sohn und im Heiligen Geist. Der Gott, der sagt, dass er ist, der ist Jahwe, derselbe ist auch in Jesus Christus. Und in Jesus kommt Gott uns als Menschen ganz nahe. Er wurde dem kleinsten und geringsten Menschen von uns gleich. Und im Heiligen Geist wohnt er unter uns. Also Gott ist nicht ein Gott, der irgendwo weit oben ist, sondern er ist uns Menschen ganz nahe. In Johannes 10, Vers 30, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Und in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Wir können Gott nicht erfassen. Er will uns erfassen. Du bist sein geliebtes Geschöpf und in Jesus will er eine Beziehung mit dir. Und die Grenze zwischen Gott und Menschen wurde aufgehoben durch Jesus Christus. Sein Tod für uns und seine Auferstehung. Und in ihm kann ich Gottes Kind sein. Und wenn ich Jesus aufnehme in mein Herz, nehme ich Gott auf. Die Frage der Predigt ist, wer ist Gott? Und Augustinus hat einmal gesagt, oder hat versucht, Gott in seiner Ganzheit zu begreifen. Er hat es so beschrieben. Es ist, als wenn ich einen Fingerhut ans Ufer, dass ich mit einem Fingerhut ans Ufer des Meeres trete und so versuche, das Meer leer zu machen, leer zu schöpfen. Und wer bin ich Mensch, dass ich den Versuch wage, Gott zu erfassen, zu verstehen und zu begreifen? Ich kann es nicht erfassen, aber er möchte mich, er möchte dich erfassen. Und er möchte das sein, was er ist, Schöpfer, Herr des Himmels und der Erde, mein Herr und dein Herr. Öffne ihm dein Herz, denn er möchte mit dir sein. Amen. Ich möchte euch noch bitten, aufzustehen zum Gebet. Ja, du bist der Schöpfer und du bist der, der wirklich jedes Detail kennt. Du bist der, von dem wir kommen und zu dem wir gehen dürfen. Du bist der unsere Bestimmung ist, der unser Frieden ist, der unser Heil ist. Du bist der jeden Menschen erschaffen hat. Und du bist der Herr, der uns ganz genau kennt. Ja, welche Details, welche Pläne, welche Genialität, Herr, steckt in dir und kommt von dir. Wir können es nur versuchen zu erfassen, Herr. aber du möchtest uns erfassen. Schenk, dass wir uns von deiner Liebe, von deiner Größe, dass wir nicht vorbeilaufen, sondern dass wir uns mitnehmen lassen, dass du in unserem Herzen regieren und gestalten kannst, ja, dass deine Schöpfung in uns zum Ausdruck kommt. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Danke, Herr, dass wir jeden Tag mit dir neu gestalten und gehen dürfen. Danke, Herr, dass nichts ist, Herr, wo du nicht weißt und die Hände drüber hältst. Danke, Herr, für deine Kraft. Danke, Herr, für das, dass wir mit allem zu dir kommen können und dass nichts für dich zu klein oder zu groß ist. Danke, Herr. Danke, Herr, für dass du der bist, der du bist. Danke, Herr, dafür. Amen.